Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. André, Chris, Dennis und Tobi.
Liebe HörerInnen, 96 gewinnt mit viel Moral noch einen Punkt in Köln. 2:2 heißt es am Ende auf der Anzeigetafel. 96 spielt fast eine ganze Halbzeit in Unterzahl, gerät dann auch in Rückstand und schafft es trotzdem einen Punkt zu stibitzen oder zu holen, je nachdem, wie man es sehen möchte. Also, darüber wollen wir sprechen und genauso natürlich über das Heimspiel gegen den SSV Ulm am kommenden Samstag. Und herzlich willkommen zu Vorwärts nach weit, dem 96 Podcast bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Tobi, an meiner Seite heute André. Guten Abend.
Kölle, Alafala. War das nicht schön, diese Torhymne so oft zu hören und am Ende noch einen Punkt mitzunehmen? Videoschiedsrichter, ja, gut, ja. Großer Fan immer gewesen von Videoschiedsrichter. Toll, toll, toll.
Ja, gut.
Guten Abend.
Ja, sie wurde viermal angespielt und nur zweimal war es dann auch ein Tor. Da hast du recht, André. Ja, und auch dabei heute Abend Max. Guten Abend, Max.
Ja, guten Abend, Tobi. Hallo, André. Ich freue mich, heute wieder dabei zu sein. Und ich durfte die Torhymne von Köln live miterleben. Und bin aber gespannt, wie wir heute dieses durchaus facettenreiche Spiel bewerten werden.
Das facettenreiche Spiel. Ron-Robert Zieler hat nach dem Spiel gesagt, also wenn diese Trümmelchen da kommen, das mag er überhaupt nicht. Ja? Und die kamen ja, wie gesagt, viermal. Am Ende waren es nur zwei Tore. Max, wir haben gesagt, wir wollen Dreierkette spielen. Hat der Trainer auch gemacht. Er hat also umgestellt. Er hat Josh Knight reingebracht. Wir hatten mit Josh Knight und Phil Neumann und Marcel Halzenberg drei Innenverteidiger. Wir müssen ehrlicherweise sagen, Josh Knight, Marcel Halzenberg und Phil Neumann. Also Knight rechts und Halzenberg in der Mitte und dann Neumann links. Das hat mich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt.
Ja, das war ja vermutlich der gleich gewählte systematische Ansatz wie gegen Magdeburg damals. Da hatten wir ja ebenfalls die rechte Seite von Selmo Royer und Josh Knight rechts. Eben vermutlich, weil man wahrscheinlich ein bisschen den Ausgleich finden wollte, damit das Lemperle sich in meinem rechten Halbraum bewegt und Lemperle ja schon sehr, sehr viel Tempo mitgebracht hat in diese Partie und man dann Moroya und Knight diese Aufgabe mit Paccarada und Meiner auf der anderen Seite anvertraut hat. Grundlegend war ich dann auch mit der Aufstellung voll und ganz zufrieden. Dass Havard Nielsen dann gespielt hat für meinen gewünschten Lee, fand ich insgesamt auch nach der Partie betrachtet völlig okay. Und hatte dann auch mit der Dreierkette absolut nichts auszusetzen.
Ja gut, das kann ich verstehen. Also von daher, du sagst gerade, dass Nielsen für deinen Lee, das war völlig okay. Das werden wir leider am Samstag nicht sehen, weil so viel steht fest, Havard Nielsen wird ausfallen. Ja, also von daher, aber schön, dass du dann zufrieden gewesen bist. André, wie war es denn bei dir? Also gerade die Offensive, du warst nicht ganz so, wie soll man das sagen, revolutionär wie Dennis, aber du hast dir da auch vielleicht noch andere Konstellationen gewünscht.
Ja, zufrieden, ja gut, also, also vor dem Spiel hat es mich jetzt weniger gestört als während des Spiels. Ich fand die taktische Aufstellung, jetzt müssen wir, wir haben ja schon ein bisschen diskutiert, das müssen wir hier gleich nochmal machen, ist es tatsächlich die taktische Aufstellung, ist es der Matchplan, die Spielidee, woran liegt es? Aber ich fand, dass das 3-4-3 aus meiner Sicht überhaupt nicht funktioniert hat. In der ersten Halbzeit fiel es schon extrem auf, große Lücken, immer in die Nahtstellen gespielt, zwei, dreimal böse ausgekontert gewesen. Da hätte Köln durchaus das ein oder andere Bütchen machen können. Fand ich schwierig, um das mal so zu sagen. Und dann hätte man aus meiner Sicht reagieren müssen. Hat man nicht. Und an der Stelle, also zweite Halbzeit, da mache ich den Haken rein, da war ich komplett unzufrieden. Auch dann mit der taktischen Aufstellung und der Art und Weise, wie der Trainer das gesehen und gemacht hat. Aber vor dem Spiel war das alles soweit okay. Zu Havard Nielsen möchte ich auch was sagen. Ich finde den beeindruckend aus folgender Perspektive heraus. Immer denke ich, der ist ein torungefährlicher Stürmer oder ein sehr torgefährlicher Spieler hinter den Spitzen. Mir ist nicht ganz klar, was der macht. Wenn der tatsächlich so eine Art Sturmposition hat, lässt der riesendicke und wichtige Chancen einfach unnötig liegen. Spielt er so ein bisschen hinter den Spitzen, macht er die verrücktesten Tore. Also da bin ich wirklich komplett durcheinander. Harvard, Niesen, ich mache ihm keinen Vorwurf oder es ist keine Schuld oder so, nicht falsch verstehen, aber hätte uns dieses Spiel auch gewinnen können, hat er nicht.
Okay, also fangen wir mit der Dreierkette an. Also die war für dich nicht, ich sag mal, sattelfest. War für dich nicht so die gewünschte Aufstellung, kann man das sagen?
Wie gesagt, also vor der Aufstellung, gut, da konnten sie sich ja beweisen. Also die Idee hatte ja Max auch klar gemacht, war ja nicht verkehrt. Das hätte doch auch alles funktionieren können. Ich fand nur, sie hat überhaupt nicht harmoniert. Neumanns Stärken kam überhaupt nicht zum Tragen. Halstenberg war blass. Josh Knight war aus meiner Sicht eine mittelschwere Katastrophe, nur fiel das nicht ganz so groß auf. Ich möchte jetzt hier nicht spoilern, aber ich habe ja bei uns im Chat auch deutlich gesagt, ich wünschte mir, dass der in der ersten Halbzeit noch ausgewechselt wird. Dann habt ihr gesagt, das geht ja nicht. Da habe ich mich zumindest auf die zweite Halbzeit breitschlagen lassen. Ich fand, der war ein unglaublicher Unsicherheitsfaktor. Sie wirkten nicht eingespielt, sie wirkten nicht sicher, sie wirkten nicht in den Abläufen safe. Nochmal, ob das jetzt an der Dreierkette lag oder eben an den Spielgedanken als solchem, das wird uns Max gleich erklären. Aber ich war nicht zufrieden. Ich fühlte nicht, dass wir stabil waren, dass wir aus der Defensive gut aufgebaut haben. Im Gegenteil, also nee, ich habe da kein gutes Gefühl gehabt.
Ja, Max, erklär es uns.
Ja, ich würde zunächst erstmal gerne auf Harvard Nielsen eingehen wollen, weil ich André da zustimme. Es gab ja in der 16. Minute diese relativ gut herausgespielte Torchance, die wir aus dem Pressing heraus quasi gewonnen haben. Das war ja, glaube ich, wo Tresoldi in Gang kam und Leopold gemeinsam da auf der linken Seite Julian Pauli gepresst haben. Und Nielsen befindet sich dann im 1 gegen 1 am 16er an der Box und kommt zentral zu einer Torchance, wo er auf das lange, also wo viele Stürmer in dieser Liga würden auf das lange Eck darauf zielen und würden diesen Treffer auch wahrscheinlich machen können. Also ich muss allein an Fisnik Aslani von Elversberg denken, der ja als Leihgabe aus Hoffenheim dahin gekommen ist. Aber Nielsen platziert den Schuss absolut ja ideal zentral auf Schwebe. Und das finde ich halt als Mittelstürmer einfach ein bisschen zu schade. Und deswegen finde ich es auch so schade, dass man Nielsen immer wieder diese Rolle als Stürmer zuschreibt, obwohl er es doch im Mittelfeld oder als falsche Neun, als hängender Zehner doch so viel besser macht, seine Spieler in Szene zu setzen, als selber einen Abschluss zu machen. Bei der Dreierkette ist das Problem gewesen, dass ich gar nicht sagen würde, dass das systematisch bedingt ist, dass diese hohe Linie, die wir da hatten und diese Umschaltmomente, sondern es wirkte, dass die Verteidiger, also Knight, Halstenberg und Neumann, einfach individuell nicht vollkommen fit waren. Also jetzt, um mal auf das erste Gegentor, ich nehme mal das erste Tor von uns mal kurz vorweg, aber um das Gegentor von Lemperle, was wir kassiert haben, rüberzukommen. Das war ja, also das ist ja passiert, weil Knight extrem hoch gestanden hat und langsam zurückgetrabt ist und dann aber einfach keinerlei Tempo hat im Vergleich zu Lemperle und dann im Zweikampf in der Box keine Körperspannung hatte und dann umgestoßen wurde. Es gibt ja die Diskussion, ob das jetzt ein Foul gewesen ist oder nicht, aber für mich muss da Knight einfach viel härter in den Zweikampf gehen, vor allem, weil er ja rein körperlich viel besser gebaut ist als ein Lemperle. Diese Probleme, die wir mit dem Umschaltspiel hatten und mit diesen Bällen hinter die Kette gar nicht systematisch sehen, sondern fast nur individuell.
Was bedeuten würde, dass Josh Knight für Dreierkette nicht geeignet ist?
Zumindest nicht für die Dreierkette, die Leidl spielen lassen möchte, weil wir spielen ja scheinbar relativ hoch und also wir haben ja auch mit Halstenberg und Neumann zwei Spieler, die sehr oft vorstoßen und Josh Knight ist, glaube ich, einfach durch so, ich weiß nicht, ob es nur in diesem Spiel lag, aber er ist ja kein temporeicher Verteidiger. Es ist ja ein Verteidiger, der sich eher wohlfühlt, seinen Gegenspieler vor ihm zu haben und eher physisch zu agieren, statt im Laufduell.
Also zu Josh Knight möchte ich auch was sagen. Das wird jetzt ein bisschen gemein klingen. Ich meine das gar nicht so. Aber Josh Knight hat keinerlei Rechtfertigung, als Startelfspieler in der zweiten Bundesliga zu spielen. Zumindest nicht bei einem ambitionierten Team. Also ich habe mir schon gewundert, als man den aus der 27. Liga aus England geholt hat, was man da mit dem will. Aber da würde ich sagen, gut, von mir aus hat da jemand was drin gesehen. Als Ergänzungsspieler im Kader finde ich den auch völlig in Ordnung. Ich meine, man kann ja nicht nur Spitzenspieler haben. Aber als Startelfspieler, das darf nur passieren, wenn alle anderen wirklich verletzt sind oder wenn es gar nichts mehr anders hergibt. Und deswegen fand ich unter anderem diese Umstellung des Systems halt problematisch, weil du ihn damit zu einer der drei wichtigen Stützen in der Innenverteidigung ziehst, gegen eine Mannschaft wie Köln, die jetzt ja nur auch nicht zu den allerblindesten in der Liga gehört, die vielleicht punktetechnisch nicht dastehen, wo sie wollen, aber die ja durchaus auch eine individuelle Klasse haben. Und was bei mir bei Josh Knight auf jeden Fall aufgefallen ist, aber nicht exklusiv bei ihm. Da ist dieses Tor auch wirklich symptomatisch. Das ist der Wille. Du hast jetzt Fitness gesagt, Max. Ich finde auch, dass das was mit Fitness zu tun hat, zumindest in meinem Kopf. Das ist der Wille, etwas zu klären. Halstenberg in der Situation, die zum Tor führt, stokelt sich der einen zur Rande, versucht da so einen mittelmäßigen Bodycheck, so einen halbherzigen. Gut,
spielt. Ja, jetzt bist du aber schon mal ein 2-1. Ja, du bist ja schon mal ganz weit vorne. Aber ganz kurz, also auch vor dem Spiel.
Den wollte ich mit meiner Kritik mit einbauen.
Ja, wunderbar, aber vor dem Spiel warst du Josh Knight gar nicht so abgeneigt gegenüber. Also bekommt denn jetzt dieses Jahr, bekommt denn jetzt diese Abneigung 27. Liga? Weiß ich nicht.
Max hat mich überzeugt, dass er Dreierkette spielen will. So, wenn du Dreierkette spielen willst und Heizberg und Neumann sind fit, Gott sei Dank, dann bleibt dir ja nichts anderes übrig. Wen willst du sonst da spielen lassen? Wir haben noch keinen.
Ja,
wo ist die Alternative?
Also, das sehe ich nicht ganz so. Die Frage ist halt nur, ob du es dann so machen musst, dass du Neumann, der ja eigentlich der rechte Innenverteidiger ist, egal ob wir 3- oder 4er-Kette spielen, er ist rechter Innenverteidiger, er ist bei Kiel Rechtsverteidiger gewesen, also von daher, dass du den dann auf der linken Innenverteidigerposition spielen lässt, das finde ich zumindest mal fragwürdig. Er hat keinen linken Fuß, also der Einzige, den wir da gerade auf dem Platz hatten in der Innenverteidigung mit dem linken Fuß, ist Marcel Halstenberg, und man kann das gut heißen oder auch nicht, dass Marcel nicht links spielen will, auch nicht linker Innenverteidiger spielen will, der möchte im Zentrum spielen. Ja, das kann man gut finden oder nicht. Aber ich
habe auch vieles und krieg's nicht. Also
genau, so darauf will ich doch hinaus. Darauf will ich doch hinaus. Und da ist dann die Frage, muss man das ihm so zurechtlegen oder muss man dann nicht einfach mannschaftlich entscheiden und sagen, hey, du hast einen linken Fuß, du gehst links. Ja, wenn
schon einen Schritt weiter. Also,
ach so, also Linksverteidiger.
Nee, aber Fehler dürfen ja passieren. Und nochmal, ich wollte ja gerade schon über Halstenbergs Fehler sprechen, machen wir gleich. Okay, Fehler dürfen passieren und das ist auch völlig in Ordnung. Aber es gibt einfach Dinge, die von der Einstellung her, von dem Momentum her nicht passieren dürfen. Dieses Gegentor, Josh Knight. Männer sehen ja viele nicht gut aus. Am Ende muss man vielleicht auch mal über Zieler und die kurze Ecke diskutieren. Ja,
aber da meinst du gerade wieder das 2-1, ne?
Wie denn Geist?
Ja, du meinst gerade wieder, nein, das 1-1 war es nicht.
Das 2-1 war doch die Hereingabe quer rüber.
Stimmt, wo du über Abseits diskutieren kannst. Also du bist jetzt beim 1-1. Also
das 1-1 war doch
hoch in den Strafraum. Es steht sogar noch 0-0 hier bei uns in der Sendung. Es steht sogar noch 0-0.
Ja, mein Fehler, ich hab vorweggenommen. Ich habe
beim 1-1 angefangen. Tobi, hol mich mal da rein, was ich jetzt, wo bin ich?
Okay, wir führen 1-0, erste Halbzeit ist zu Ende, Haken dran, wunderbar. Keine Wechsel.
Sehr glückliche dann, Führung, aber haben wir mitgenommen.
Aber auch schöner Freistoß. Also
wie ja, so schöne Variante. So glücklich war es gar nicht. Also ich fand es gar nicht glücklich. Nee.
Muss ich auch. Also glücklich war es nicht. Es war eine erste Halbzeit, mit der man durchaus, also von beiden Seiten sagen kann, das war eine erste Halbzeit, die so für 1-0 in Hannover gehen kann.
Absolut. Die kann auch 0-0 gehen. Die kann auch 1-0 Köln gehen, aber sie kann auch 0-1 gehen. Das war also völlig okay. Also,
Warte.
Okay, dann kommen wir rein in die zweite Halbzeit und es fällt relativ schnell der Ausgleich. So, den haben wir jetzt auch abgehakt. So, Haken dran. Dann müssen wir aber erstmal gucken auf Christiansen. Max Christiansen.
Nee, halt schon, dann nicht Haken dran. So schnell nicht. Ich will da eine Sache zu sagen. Der Ball kommt hoch in den 16er und Josh Knight hat nur eine Aufgabe. Er muss den Ball attackieren. Soll er ihn attackieren, ins Ausköpfen, was auch immer. Er entscheidet sich aber nicht dazu, den Ball zu attackieren. Und jetzt kommt genau das, was Max angesprochen hat. Dann muss er aber stabil stehen. Dann muss er den Zweikampf annehmen, weil er weiß ja, in seinem Rücken ist der Gegenspieler. Und dass er sich da so tölpelhaft umrabbeln lässt, ich sage auch, das ist absolut kein Elfmeter, das ist absolut kein Freistoß. Das Ding kann man auf jeden Fall laufen lassen. Und zwar, wenn schon es eine enge Entscheidung ist, dann musst du es pädagogisch laufen lassen wegen Dummheit. Weil ganz ehrlich, in der zweiten Liga muss ein Verteidiger da anders zu Werke gehen. Und das hat mir tatsächlich überhaupt null und nichtig und gar nicht
gefallen. Dann sprechen wir da aber auch über.
So unnötig in der Minute, so kurz nach der Halbzeit, so unnötig
dann sprechen wir auch. Dann sprechen wir aber auch über Marcel Halstenberg.
Ja, wollte ich ja, da hast du ja gesagt, dass
das wäre das. Das kann man ja danach
machen. Das machen wir da mal,
genau. In der Situation kreidet man das nicht systematisch an dieses Gegentor, sondern wegen mangelnder Tiefenverteidigung von Josh Knight und auch mangelndem Einsatz von seiner Physis.
Ja, absolut. Absolut. Und im Kopf war er da nicht so, wie es sich gehört. Also da bleibe ich bei. Was sagst du zu Zieler?
Ja, schwer. Also ich hab Zieler da gar nicht so stark bewertet in der Situation. Er rechnet aber vor allem nicht damit.
Kurzes Eck?
Ja, ist Torwart-Eck, ja, aber...
Ja, er muss das Eck zumachen, tut mir leid. Der Ball darf überhaupt nicht durchgehen.
Ja, aber gut, wie viele Tore passieren aufs kurze Eck? Also sagt man ja bei jedem Gegentor, an dem ein Torwart das kurze Eck nicht zumacht.
Das wird zu billig.
Also es ist ein Rechtsfuß, er hat den Ball auf rechts... Und dann ihn von der linken Seite in den linken Spitzenwinkel zu schieben mit rechts ist schon...
Ja, man kann ihn in der Kritik nehmen. Also man kann das auf Zieler nehmen, ja, aber
man
nicht vollkommen.
Ich finde, man muss. Für mich ist ursächlich für das Gegentor Ron-Robert Zieler. Wir können reden über Halstenberg, wir können reden über das Schneid, dass er sich nicht stabil genug präsentiert hat, aber am Ende ist es der Torwart, der die kurze Ecke zuzumachen hat. Ich weiß gar nicht, wo der durchgegangen ist, ehrlich gesagt. Also durch die Hosenträger oder wo ist der durchgegangen?
Nee, der ist über die Schulter.
So. Ja, das darf gar nicht passieren. Ach nee.
Aber es zeigt ja, dass die Mannschaft, ich sage ja glücklich, aber nicht unverdient, aber ich sag mal, mit einem guten Ergebnis in die Halbzeit geht. So, und dann muss doch klar sein, wir geben jetzt hier alles, wir lassen uns in den ersten Minuten nicht die Butter vom Brot nehmen. Klar, rennt jetzt Köln an. Wir halten das möglichst lange, bis das Publikum unruhig wird, setzen noch einen Konter, 2-0, 3 Punkte, ab nach Hause. So. Und wir spielen das so dermaßen schlecht her. Also sorry, da muss ich sagen, das hat mich richtig geärgert. Und danach sind wir ja völlig kollabiert, in Anführungszeichen. Da hat uns ja Köln komplett hergespielt.
Ja, warte, aber also nochmal zurück. Also Max, du sagst, das ist kein Fehler von Ziele.
Naja, es ist teilweise ein Fehler. Also ich habe es nochmal gerade geguckt, die Positionierung von ihm ist falsch, weil er zu weit aus seinem Tor herauskommt und er lässt zu viel Raum auf seiner, von ihm aus gesehen, rechten Seite oder von Lemperle linker Seite. Das ist Lemperle, hat einen relativ, ja, verhältnismäßig großen Winkel fürs kurze Eck gehabt, um den Ball da einzuschieben. Zieler hätte nicht so weit rauskommen dürfen, wie er rausgekommen ist.
Okay, also Fehler Zieler. So, dann steht es 1-1, relativ schnell, ja, also viel zu schnell übrigens. Und dann kommen wir doch zur roten Karte von Max Christiansen. Der Schiedsrichter steht ihm da im Weg. Ja, er trifft trotzdem den Kölner Spieler ja oberhalb des Knöchels. Rote Karte ist okay. Aber es war schon eine rote Karte. Jetzt auch, was die Sperre angeht, 2 Spiele, also das Minimalmaß. Ein Spiel wäre dann schon Fehlentscheidung gewesen. Gut, dann sind wir mit 10 Mann. Und danach, André, du hast gesagt, ja, dann aber geht es deswegen so sehr für Köln. Ja,
aber auch die rote Karte ist doch ein unfassbar individueller Fehler. Ich meine, der spielt defensiv im Mittelfeld und wir haben nicht die 90. Minute, wo alle platt sind und noch irgendwie den letzten Schritt machen. Und in der Situation...
Er muss aber um den Schiri herum, ne? Er muss um den Schiri herum.
Ja, aber du gehst doch da nicht in den Zweikampf. So,
ja, muss der doch
so in der Höhe. Was willst du denn da gewinnen? Selbst wenn du den Ball triffst, was hast du denn davon? Das machst du einfach nicht. Das war einfach vom Kopf her nicht auf der Höhe des Momentums, was du da benötigst. Auf
professioneller Ebene. Aber trotzdem, er kommt ja auch zu spät, weil der Schiedsrichter ihm im Weg steht.
Der Schiedsrichter rot oder was jetzt?
Also es ist eine Ausrede, die man, also man kann es benutzen als Ausrede. Natürlich.
Ausrede? Also Ausrede?
Ich dachte nämlich, also meine Stadionperspektive war, dass er rot, ich dachte, er hat rot bekommen, weil er den Schiri umgehauen hat oder so. Das dachte ich zunächst. Das habe ich ja gar nicht gesehen aus dem Block. Und dann habe ich mir das nochmal in der Wiederholung angeguckt und für mich ist es unabhängig vom Schiedsrichter, weil du kannst ja nicht so entscheiden, ist es eine klare rote Karte. Weil
ja, ist eine rote Karte, klar. Also
anhand aller Regelungen.
Er trifft ihn überall ins Knöchels, ist rote Karte.
Ja, und das Problem ist, dann ist es auch leichtsinnig von Christiansen gewesen, trotz seiner verdeckten Sicht und also er hat ja auch keinen festen Stand mehr gehabt, nachdem er den Schiedsrichter um den Schiedsrichter herumgelaufen ist. Das ist erst quasi mit fehlender Balance in diesen Zweikampf gegangen und das mit fast durchgestrecktem Bein. Und das ist für mich zu risikobehaftet, um da zu sagen, ja, wenn der Schiri nicht da gewesen wäre, dann wäre das ja nicht so. Nicht, wäre das ja
gut,
so nicht
also passiert. Rote Karte verdient und dann steht es halt 1-1 und 10 gegen 11. Und das gegen eine Kölner Mannschaft, die auch schon André Dorst sagte in der ersten Halbzeit, den einen oder anderen gefährlichen Angriff in unsere Nahtstelle, weil die Abstimmung so in der Dreierkette nicht ganz so gut war, gespielt hat. Also von daher war es dann doch fast nur eine Frage der Zeit, bis wir in Rückstand geraten.
Also ja, weil wir nicht gut gespielt haben, aber nicht ja, weil das zwangsläufig war. Also auch mit einem Mann weniger und ich sag mal einer defensiven Stabilität, für die wir uns ja vorher durchaus gerühmt haben, hätten wir Köln, die ich nicht besonders als spielwitzig oder spielstark empfunden habe, hätten wir noch lange, lange Zeit im Griff halten können. Klar, kannst immer mal einen Distanzschuss da reingeben oder sowas. Aber die Tore, auch alle Tore, auch die nicht gezählt haben, waren ja wirklich eklatant hergeschenkt.
Ja, gut,
also das war ja nicht, dass die jetzt Druck entwickelt haben, uns komplett hergespielt haben und
ja, gut, Kopf,
es nur eine Frage von Sekunden war.
Ja, gut, der Kopfball war abseits, okay, aber das 2:1 war schon, also es war übrigens kein Abseits, das will ich mal ganz deutlich sagen. Und das war dann schon gut hergespielt.
Was gezählt hat?
Ja, der Kopfball ja nicht. Aber
was war denn da gut her?
Also ich bitte dich.
Erklär mir mal, was daran gut her. Erklär mir mal,
weil
links außen sind sie gekommen.
Ja, die schön links
erklär mir mal, wie dieser Spieler in der Lage ist, eine Flanke zu spielen.
Also weil er nicht attackiert wird. Er wird nicht attackiert. Also
ja, aber das ist doch ein krasser individueller Fehler. Das hat doch nichts mit gut hergespielt zu tun.
Doch, das haben sie auch gut hergespielt. Sie haben aus dem Zentrum nach außen gespielt. Der Ball kommt dann in den
Fünfer. Also Halste muss diese Aktion im Mittelfeld zweimal unterbinden. Da kommt
tut er nicht. Von der Flanke. Ja, genau, tut er nicht. Dann versucht er noch Meiner billig irgendwo am 16er zu stellen. Das schafft er auch nicht. Ja, und deswegen bin ich wieder bei Marcel Halstenberg, von dem ich überhaupt nicht mehr überzeugt bin. Wir haben schon seit vielen, vielen Sendungen sprechen wir darüber, dass er vielleicht nicht so ganz in der oder auf der Höhe seiner Leistungsfähigkeit ist. Und das hat man da auch gesehen. Er rückt raus aus der Kette, bekommt den Ball nicht, versucht dann noch den Spieler, ja, ich sag mal, billig zu faulen, aber Meiner will lieber den Ball behaupten, als sich fallen zu lassen, bringt den Ball dann in den Fünfer und dann ist es ein Tor. Das ist schön hergespielt. Ja.
Max, bitte.
Ja,
also, da kommt jetzt also von
zunächst,
euch gar nichts
mehr. Also zunächst ganz kurz zu André. Ich finde, dass Köln das spielerisch, also man hat schon einen spielerischen Unterschied von Köln im Vergleich zu uns gemerkt. Also was Köln ja ganz oft gemacht hat, ist Neumann oder Knight auf den Außen immer wieder rauszulocken. Und dann haben die ja mit einem Doppelpass immer quasi oder mit einem Chipball immer versucht, die zu überspielen und sind dann immer wieder in die Halbrunde gekommen. Das ist mir sehr oft bei Ljubicic aufgefallen. Auf der rechten Seite müsste es gewesen sein, weil ich mich da immer wieder darüber aufgeregt habe, dass das so einfach funktioniert. Und ja, beim 2:1, also man kann jetzt natürlich sagen, ob das Ausnutzen von gegnerischen individuellen Fehlern jetzt dazugehört, ob man spielerisch irgendwie intelligent ist. Aber es war natürlich schlampig von Halstenberg gemacht. Er muss körperlich, der ist ja körperlich gut gebaut. Das heißt, er kann wieder bei einem Spieler wie Lemperle ja viel mehr in den Zweikampf gehen, so wie es bei Knight auch gewesen ist. Ich weiß nicht, warum die beiden sich da irgendwie
getraut haben oder so. Du meinst Meiner.
Nee, zuerst ist Halstenberg ja auf Außen, bevor Lemperle den Chipball auf Meiner gespielt. Das heißt, muss Halstenberg schon mit der Masse, die er im Vergleich zu Lemperle hat, voll und ganz in den Zweikampf gehen, wenn er schon so weit aus der Dreierkette herausrückt. Und bei Meiner ist es dann eine Mischung gewesen aus, er ist nicht richtig hinterhergekommen und er ist nicht richtig in die Grätsche oder in den Zweikampf gekommen.
Aber wir reden jetzt hier wieder nicht über die 95. Minute Nachspielzeit eines intensiven Spiels bei Regen, nassem Feld oder so. Wir reden hier über eine Spielsituation, wo man gerade mal ein bisschen angeschwitzt ist und eigentlich im Vollbesitz der Kräfte sein sollte. Und er wirkt ja zweimal so, als ob er überhaupt nicht hinterherkommt oder rankommt und da wirklich wie so ein alter Mann dahinterher trottet.
Ja,
und das
geht er auch einfach nicht mehr.
Nicht. Also ja, wenn er nicht fit er ist.
Nicht mehr.
Ja. Wenn, ist in Ordnung, aber wenn er nicht fit ist, muss er runter. Dann muss er das anzeigen oder der Trainer muss es erkennen oder muss es schon vom Training her wissen,
dass er also ich finde, dass Salzberg seit Beginn der Saison nicht ganz auf der
Höhe ist. Das ist ein Sicherheitsrisiko an der Stelle.
Ja,
und zu der Positionierung, wenn Max vorhin den armen Zieler, den wir immer geschätzt haben hier, so mit Fehlern überzieht, dann muss man mal sagen, was hat Halstenberg? Das war 7 Meter hinter der Mittellinie, zwar in unserer Hälfte, Gott sei Dank, aber was hat der da auf der rechten Seite da zu suchen?
Ja, wie
kommt der da überhaupt hin?
Also ich kann mir das mental erklären. Also das Problem mit der zweiten Halbzeit
ist,
dass wir 20% Ballbesitz hatten und 78 Pässe gespielt haben.
Wir sind gerade zu Beginn und noch vor der. Wir sind zu Beginn und noch vor der roten Karte, ne?
Ja, das 2:1 ist doch in der. Wann ist es gefallen? In der 80. Minute ist es gefallen.
Ach, du bist.
Ich bin beim 2:1. Ja,
okay,
ich bin beim 2:1. So, und das Problem der zweiten, also ich weiß nicht, wenn man Fußball spielt und man gegen einen deutlich, also stärkeren Gegner in Unterzahl spielt, dann ist es mental extrem zermürbend. Weil das Einzige, was du machst, ist mit voller Konzentration versuchen, den Ball aus dem 16er zu klären und nicht versuchen, irgendwie hinten zu legen, weil du weißt, dass du nicht mehr zurückkommst. Das heißt, diese 78 Pässe im Vergleich zu Kölns 320 Pässe in Halbzeit 2 und 20% Ballbesitz ist exemplarisch dafür, dass die mental einfach irgendwann so am Boden waren hinten, weil das einfach anstrengend ist. Und das war von Halstenbeck eine dumme Aktion, so weit rauszurücken, im Zusammenhang mit der mangelnden Fitness, oder die man ihm da jetzt ankreiden könnte, oder dem mangelnden Tempo, das er da hatte. Deswegen, das ist halt das Problem bei Halstenbeck, dass er einfach nicht in der Lage ist, scheinbar diese 80 Minuten durchzuspielen. Aber das liegt halt auch daran, dass es einfach mental zu anstrengend gewesen ist.
Wenn ich ja leichtfertig okay, am Trainer äußere, ne, da hackt die auf mir rum. Aber Max stellt erstmal direkt unseren Kapitän, unseren zweiten Kapitän hier in
Sinn. Ja, das Kapitän war nicht böse gemeint. Nein, das war kein Angriff. Das war nur ein Feststellen von Fakten, weil es im Fußball halt so ist, dass die nach 80 Minuten von der spielerisch besseren Mannschaft zugespielt werden, auch irgendwann mal am Ende sind auch die Frustrationsskala da noch relativ weit oben ist.
Absolut. Und ich sage nochmal, Halstenberg ist nicht so stark, wie ihr ihn alle seht. Also auch nicht, wie du ihn siehst, Max. Der hat schon in der Saison deutliche Herausforderungen. Und es gibt dann auch Gründe, warum man darüber diskutieren muss, dass Marcel Halstenberg vielleicht nicht mehr den Vertrag verlängert. So, aber am Ende ist egal. Wir kommen zurück durch ein glückliches Eigentor, eine Co-Produktion von Timo Hübers und Florian Kainz. Am Ende steht es 2-2. Also ein Punkt, ja, ich sag mal, des Willens, ein Punkt der mannschaftlichen Geschlossenheit. Sie haben schon bedingungslos und auch aufopferungsvoll verteidigt, bis auf die Situation, Max, die du gerade geschildert hast, wo Marcel Halstenberg so ein bisschen derangiert gewesen ist. Nichtsdestotrotz haben wir uns nicht aufgegeben, sind zurückgekommen, ja, und haben dann auch den Punkt verdient geholt.
Ja, und anders als die hannoversche Lokalpresse möchte ich diesen Punkt auch nicht Stefan Leitl zuweisen, sondern dieser Mannschaft. Weil ich lobe diese Mannschaft für diese Leistung, die sie trotz einem 2-1 Unterzahl insgesamt gebracht haben. Also rein vom Zweikampf her und von der Intensität auf dem Platz. Ja. Also auch Leopold, der sich im Mittelfeld diesen Ball von Martell da schnappt und auch Nielsen, der schnell schaltet und Tadel auf der Außenbahn frei findet, finde ich, gebührt Lob. Und zwar nur für diese Mannschaft und nicht für den Trainer.
Auf keinen Fall sogar für den Trainer, dessen Kopf wir vor dem Spiel hier schon gefordert haben. So, aber schauen wir auf das Spiel gegen Ulm und das machen wir gleich nach einer kurzen Pause.
Cary Grant, had a movie to catch up. Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Also, ein Punkt der Moral, ein Punkt der Mannschaft, wie Max gesagt hat, gegen den ersten FC Köln. Jetzt kommt das Heimspiel gegen SSV Ulm. Ja, eine Mannschaft, die hat Florian Krebs heute auf der PK gesagt, so unberechenbar ist wie Elversberg in der vergangenen Saison. Wir können feststellen, dass es einige Ausfälle gibt. Tadel Momoulou fällt aus wegen einer Bauchmuskelverletzung. Wir dürfen feststellen, dass auch Josh Knight mehr als fraglich ist und auch Harvard Nielsen wird ausfallen im Spiel gegen Ulm. Also, ja gut, ich meine, das sind jetzt dann schon drei Spieler, die potenziell Startelf-Format haben. Was machen wir denn am Samstag?
Ja, zunächst zu Ulm. Also wenn ich an Mannschaften wie Ulm denke, also so Abstiegskandidaten der zweiten Bundesliga, muss ich leider auch an so Mannschaften wie Wiesbaden und Osnabrück aus letztem Jahr denken, wo wir ja auch unsere Probleme hatten, sowohl auswärts als auch, ja gut, wir haben Osnabrück 7-0 heim besiegt, aber das sind so Mannschaften, die ja relativ mittellos sind, weil die vom Kader her natürlich deutlich hinterherhängen und dann eben den Mittel wählen, wie die Defensive zu stabilisieren. Das hat Ulm mit ihrem Trainer Thomas Wörle sehr gut hingekriegt. Die sind damals aus der Regionalliga in die dritte Liga aufgestiegen und direkt in die zweite und das mit der besten Defensive der dritten Liga damals und hatten 38 Gegentore in 38 Spielen und sind aktuell auch seit 5 Spielen ungeschlagen und das auch gegen spielerisch starke Mannschaften wie Hertha, Darmstadt oder Magdeburg. Das heißt, die agieren seit Jahren unter Wörle in einem 3-4-3 und gegen den Ball dann in einem 5-3-2 und einem 5-4-1. In der aktuellen Saison hat man den Ballbesitz von 44,5% und das zeigt ja relativ deutlich, dass man nicht auf die eigene spielerische Qualität setzt. Defensiv finde ich es ganz interessant, wie man zwischen einem Mittelfeldpressing, also vor allem ein Pressing auf die Außenverteidiger, was meiner Meinung nach für Probleme bei Vidovic und Moroja sorgen könnte, setzt, und einem tiefen Block, den man gegen individuell bessere Mannschaften oftmals setzt. Und dabei sind die drei Innenverteidiger bei Ulm extrem nah beieinander und agieren quasi sehr kompakt vor der Box, um zu verhindern, dass da irgendwelche Vorstöße passieren können. Und dieses 5-4-1 von Ulm, das sichert halt das Zentrum extrem stark und auch die Tiefe. Das heißt, man erlaubt seinem Gegner keinerlei Möglichkeiten und Räume für Ballkombinationen und versucht aber dennoch intensiv vor der Box mit diesem 5-4-1, mit dem Vierer-Mittelfeld zu stören und Druck zu erzeugen. Und das Ganze spiegelt sich auch ganz klar in den Statistiken wider. Mit 72 geblockten Schüssen blockt Ulm die meisten Schüsse der Liga. Bei 145 abgefangenen Bälle liegen sie auf Platz 2. Und mit lediglich 54 Schüssen aufs eigene Tor sind sie auch die zweitbeste Mannschaft. Und das sind umgerechnet 3,36 Schüsse pro Spiel. Und deswegen sehe ich für uns ja leider weiterhin große Schwierigkeiten, auch einen Gegner, also einen Abstiegskandidaten wie Ulm, dominant zu besiegen. Also man muss sich wahrscheinlich der Waffe der Standards bedienen und vor allem aber auch die individuelle Qualität in diesem Spiel nutzen. Und die, finde ich, können wir meiner Meinung nach auch gut nutzen.
Wenn Josh Knight jetzt ausfallen sollte, bedeutet das dann zwangsläufig eine Rückkehr zur Viererkette?
Das muss personell bedingt erfolgen, ja.
Und wird auch ist das so? Ist das so?
Ja, du hast für mich kein Personal, was du in dieser Verteidiger, in dieser Dreierkette so aufstellen kannst, dass du kompensieren kannst, wenn du kurzfristig einen Ausfall hast.
Und ich schau mal kurz.
Aber du kannst ja ohne Josh Knight spielen, das fällt auch nicht auf.
Ja, gut, jetzt sind wir auch das ist so populistisch.
Also man hätte die Option, Yannick Dehm.
Das ist doch unfassbar. Eine Mannschaft, die man hochgezogen.
Genau. Darauf will ich hinaus. Also du hast ja die Möglichkeit, dass du auf links in der Dreierkette dann einen Lukas Wallner spielen lässt, im Zentrum Marcel Halsberg und rechts dann Phil Neumann. Das wäre die Möglichkeit.
Ja, also wir sprechen ja davon, dass wir Spieler im Kader benötigen, die auch mental bereit sind oder auch spielerisch bereit sind, für den Aufstieg quasi da zu sein. Da hat André ja ganz offen Josh Knight kritisiert. Und das sehe ich bei Lukas Wallner vor allem nicht.
Also ja, aber wir reden jetzt über Ulm,
über Ulm. Ja, trotzdem. Ich bleibe dabei, dass ich ja nicht sehe, also bei allem Talent, was Lukas Wallner haben könnte, traue ich vor allem spielerisch am Ball nicht zu, dass er in der Lage sein wird, einem Mittelfeldpressing oder einem vielleicht sogar einem hohen Pressing standzuhalten. Und deswegen ist es ein viel zu großes Risiko, das System so auszulegen, dass du Lukas Wallner reinbekommst, weil du in der Viererkette ja genug Alternativen hast, um dieses Risiko nicht einzugehen.
Also spielen wir Viererkette?
Wir spielen Viererkette, ja.
Und spannend an der Stelle, was mich interessieren würde, Max, was würdest du sehen? Wir hatten ja vor dem Köln-Spiel, habe ich ja mich für Dehm eingesetzt auf links. Ich fand, der hat das in Ordnung gemacht. Würdest du den jetzt wechseln?
Ja, ich fand ihn nicht gut gegen Köln. Ich fand, er wurde zu oft überspielt. Er war dazu viele Anfälligkeiten durch eine hohe Positionierung gehabt und dadurch fehlendes Tempo in der Rückwärtsbewegung. Und gut, deswegen aber würde ich auch. Ja, bei der Dreierkette.
Aber du hast ihn auch nicht gefordert, André. Du hast ihn. Was redest du denn?
Aber stimmt ja nicht. Ja, gut, aber.
Ich habe ihn bei dem letzten Spiel, habe ich ihn doch reingehaben wollen für den polnischen Linksverteidiger. Das kann man auf Instagram nachschauen. Und dann hat der Leidl das aber nicht gemacht.
Nee, und jetzt, weil auch, gut, Dovek war, doch hat er gemacht. Er hat es gemacht.
Dovek war ja krank, glaube ich.
Dovek war krank, genau. Und jetzt wurde Dovek am Dienstag schon gesagt, dass er spielt am Samstag. Hat Leidl heute in der PK bekannt gegeben.
Finde ich aber auch gut so. Also ich würde Dovek da auch lieber sehen, ja.
Ja, aber das weißt du, was ich verrückt finde an der ganzen Sache ist, dass Leitl sagte, sie haben mit ihm nochmal über sein Defensivverhalten gesprochen. Ich finde sein Defensivverhalten gar nicht so schlecht. Ich finde ihn offensiv eine Katastrophe.
Ja, gut, aber dann sprichst du ja auch über 80% der Mannschaft.
Du
kannst das
hinterläuft nicht, er versucht überhaupt nichts in die Offensive zu machen und dann wollen sie mit ihm über die Defensive reden und das verstehe ich nicht.
Überhaupt nichts, finde ich. Also er spielt ja halb. Er spielt Halbfeld und Grundlinienflanken. Gut. Aber was kannst du einen anderen Außenverteidiger in diesem
Spiel noch anbieten? Aber Grundlinienflanken spielt er eben nicht.
Ja, gut,
er geht ja gar nicht bis zur Grundlinie.
Ja gut, bis zur Grundlinie geht er inzwischen nicht mehr. Ist auf die Grundlinie aber gegangen.
In Polen, bei uns ja nicht.
Ja, doch. Wir sprechen ja von den ersten Spieltagen, die wir mit ihm hatten. Also
war in, auch in Düsseldorf
oder gegen Kaiserslautern. Ja gut, Düsseldorf war ja Spieltag Nummer 1 nach einen Tag nach dem Transfer. aber gegen Kaiserslautern
am selben hat er das Tag,
gut gemacht, gegen
Paderborn. Da hat er nicht, auch da ist er eingerückt. Er ist niemals bis zur Grundlinie. Ich habe von Dovik noch keine Flanke von der Grundlinie gesehen. Ich habe sehr wohl gute Flanken aus dem Halbfeld gesehen, aber von der Grundlinie.
Oh, ich würde mich so freuen, wenn einer aus der 96 Bubble ihm jetzt so ein Video zusammenschneidet.
Ja, was ist
25 Situationen,
wo Dovik. Also ich sag mal so, ich kann in meine alten Analysen gehen und dann finde ich bestimmt eine Situation, wo Dovik eine Grundlinienflanke schlägt.
Das glaube ich nämlich genau nicht. Weil Dovik das nicht gemacht hat. Du hast mir sogar erklärt in deiner ersten.
Ja, dass er inversiv agiert. Ja, richtig. Aha, aber das heißt ja nicht, genau, dass er nicht die Fähigkeit hat, Grundlinienflanken zu schlagen.
Ich will ihm auch gar nicht absprechen. Er hat die Fähigkeiten. Er setzt sie nur nicht ein.
Ja, es ist, wie gesagt, eine Frage, die wir uns stellen könnten, ob das jetzt wegen dem Spieler ist oder wegen dem System oder wegen den Anweisungen. Wir können leider nicht
wissen, was. Aber ob wir gegen Ulm häufig bis zur Grundlinie durchkommen, wage ich auch zu bezweifeln, weil die werden sich sehr, sehr frustriert
gegen und massiv werden wir,
hinten reinstellen.
Ja, das werden wir nicht aus der Grundlinie machen. Das wird aus dem Halbfeld und vor der Box passieren.
Aber okay, also zumindest mal aus der Viererkette heraus. Dann müssen wir im defensiven Mittelfeld natürlich wechseln. Das heißt, Kunze kommt rein für Christiansen, ist ja wohl klar, oder?
Lars Gindorf.
Im defensiven Mittelfeld?
Neben Leopold.
Nein, für Christiansen Sperre. Kein Kunze. Brauchen wir nicht. Also wir brauchen gegen Ulm kein Kunze. Und weil Niesen ausfällt, brauchen wir einen offensiven, kreativen Spieler, der hoffentlich das Selbstvertrauen hat, im 1 gegen 1 auch mal einen Raum zu schaffen.
Aber systematisch sieht es dann wie aus? Also Doppel-6 ist dann Leopold? Also
4-1, wir sind erstmal bei 4-1. Ne? Ja, 4-1, weil Leopold so alleine spielt.
Ja.
4-1. Und dann?
Ja.
Und dann? 3, sage ich mal. Ja, in der Mitte wer? Gindorf, hast du gerade gesagt.
Zentral offensiv Gindorf, ja.
Gut, und links?
Absicherung dahinter, Leopold.
Haben wir gesagt, 4, 1 und dann 3, also der erste in der Mitte ist Gindorf, links ist?
Ja, wer fit
jetzt
ist,
kommst
ist
du.
Mir egal.
Ja, was ist das denn bitte? Wer fit ist, komm,
Das ist ja aktuell eine echte Schwierigkeit. Deswegen ist ja dieser Ausfall von Havardiesen so bitter. Wir brauchen aber einen hinter dem, also die beiden Spitzen vorne sind für mich klar, ja? Tresoldi und Gangkamp würde ich auf jeden Fall wieder spielen lassen, so okay. Punkt. So, und jetzt brauchst du dahinter jemanden, der ihnen auch mal einen Ball geben könnte, indem er durch einen Dribbling vielleicht mal einen Raum
zieht, was auch immer.
Kann ich nur Gindorf sehen.
Ist ja okay.
Ist nicht da, so. Und wer dann links und rechts spielt, ja, wer noch gerade auslaufen kann, im Zweifel Janik Rochel oder so, ich kann es ja nicht ändern, dass wir keinen haben. Ja, was soll ich denn machen? Ich kann mir doch kein Backen.
Ja, aber es ist doch keine Startaufstellung. Irgendwer, der laufen kann, ich bitte dich. Also, wir bleiben, okay, also Viererkette ist okay, dann willst du einen Sechser mit Leopold, dann willst du davor Gindorf, aber als Zehner und dann willst du auf den Außen, ja, irgendwen, der laufen kann und vorne drin willst du dann Tresoldi und den Gangkamp. Okay, und irgendwer, der laufen kann, ist dann Rochelt und Lee, habe ich verstanden.
Wenn die fit sind und diejenigen die Besten sind, die wir dann im Kader haben, dann ist das so. Ein Vogelsammer würde ich da nicht hinstellen, weil der bringt dir gar nichts. Den musst du später wieder einwechseln. Und wir haben doch sonst niemanden. Wen siehst du denn dann noch? Deswegen wäre meine Idee vielleicht gewesen, mit dem hinten links zu starten, wirklich nach vorne zu ziehen. Und dann hättest du die linke Seite schon mal safe. Aber ihr wollt das ja alle nicht.
Du kannst doch sagen, was du willst. Also willst du dem lieber links?
Wenn ich sagen kann, was ich will, dann möchte ich hier aufrufen, bitte eine Partei der Mitte zu wählen und nicht die extremen Ränder. Dafür wäre ich sehr dankbar.
Ja, aber jetzt zum Spiel. Also, ich habe jetzt aufgeschrieben für dich, Moroja rechts, ja? Und Neumann in der Innenverteidigung.
Ja.
Dem links, Leopold auf der 6.
Ja.
Dann vor Leopold schreibe ich jetzt auf Gindorf.
Ja.
Dann schreibe ich vorne schon mal.
So eine schöne Gangkamp. Raute, wie früher bei FIFA-Soccer oder so.
Ja, Gangkamp und Tresoldi. Aber es fehlen noch zwei.
Dann links. Ich würde dann den Wodwig auf links setzen.
Links offensiv,
rechts.
Also.
Okay. Ja, dem ist ja hinten drin bei mir. Und rechts, Legomio. Da wird es natürlich echt extrem eng. Dann hoffen wir mal, dass. Also, ich würde ja hoffen, dass Tadels Bauchmuskelverletzung irgendwie nicht so
tragisch ist. Aber fällt aus.
Dann muss ich mit Lee gehen. Es tut mir leid.
Mit Lee. Okay. Also, dann spielst du ein 4-1-3-2.
4-4-2 mit Raute.
Raute? Okay, gut. Gindorf also die 10, Lee und Dovic dann auf den Außenpositionen, also 4-4-2 Raute, ja? Gut, schreibe ich so auf. Max, wie würdest du aufstellen? Ja,
also bei mir ist der Zustand ein bisschen ähnlich wie bei den Schalke Ultras, denn ich bin bei der Gleichgültigkeit angekommen. Oh, und wie schön ich Andres und auch Dennis Experiment in der Aufstellung von letzter Woche befürworte und gerne, ich würde mich sehr freuen, wenn Laskinov in die Startelf kommt, aber die Viererkette wird wahrscheinlich aus Vdovic, Halstenbeck, Neumann, Moroja bestehen, davor Kunze, Leopold und davor dann, wir spielen im 4-2-4 oder 4-4-2, davor dann links Rochelt, rechts Lee und Tresoldi in Gang am Doppelsturm. Und das wird genauso kommen und das wissen sowohl die Zuhörer als ihr beide.
Links hast du wen?
Janik Rochelt spielt links.
Und rechts Lee.
Ja, rechts Lee. Okay. Weil sowohl die Optionen fehlen, als auch, dass ich bezweifle, dass Leitl irgendwie Oden oder Gindorf oder Chacon oder so reinbringt. Weil Gindorf
okay, aber Moment mal, aber du, Max, jetzt gehe ich dich an. Jetzt reicht's mir, ich weiß, drei Sendungen Folge nett zu dir jetzt, aber Schluss mit lustig hier. Du machst dir hier immer so einen schlanken Fuß, weißt du, tust dir so auf nett und so. Aber du argumentierst ja nicht daraus, was ist das Beste, wie sieht die Mannschaft am besten aus, wo Dennis und ich uns ja immer Mühe geben, ja? Sondern du argumentierst daraus, was der Blinde da an der Seitenlinie macht. Ja gut, wenn wir so argumentieren, dann ist es einfach. Aber es wäre doch richtig, oder anders formuliert, wir sind uns doch beide einig, du darfst jetzt nur mit Ja und Nein antworten, ne? Wir sind uns doch beide einig, dass Rochel
eigentlich in der Startelf nicht gut hat. Er darf antworten, wie er will. Ne?
Nein, darf er nicht. So, Rochel, doch,
dann
ja, Frage nein, hat er Startelf nicht zu suchen.
Startelf nicht zu suchen.
Ja.
Im Kontext, im aktuellen Kontext und im Rahmen des aktuellen Kaders muss er in die Startelf.
Ja oder nein, was verstehst
er muss
du?
Er muss in die Startelf. Er muss Samstag in der Startelf stehen.
Ach du Grüne.
Er muss Samstag in der Startelf stehen, natürlich.
Ui, das ist aber, okay, das ist aber schon...
Natürlich, aber Lars Kindl...
Max, du hast vor 2 Wochen hier Rochel beerdigt.
Ja, weil Tadl nicht da ist gerade. Wenn Tadl fit ist, spielt Tadl in der
Startelf. Okay.
Rochelt ist die Option aus der B11. Im B-Kader für Tadl. Das ist nicht Laskinov, denn Laskinov hat in den letzten 4 Spielen 21 Minuten gemacht. Und dann reicht es fitnesstechnisch
fair enough.
Um diese Partie vollkommen abzulegen.
Fair enough. Aber dann würdest du ja quasi meinen Wodweg wieder rauswechseln oder dem rauswechseln,
nein, würde er nicht
ziehen und dann wäre an der Position Rochelt.
Ja.
Rochelt spielt im linken Mittelfeld.
Dem ist raus.
Im zentralen Mittelfeld auch 2 Spieler. Wer sind die?
Wie bitte?
Hat er gesagt, Leopold und Kunze. Hörst du
nicht zu? Habe ich verstanden. Aber wo hast du dann die Offensivpower, die Kreativität, wo du vorhin gesagt hast, die brauchen wir
gegen eine tiefstehende Mannschaft? Aber die fehlt uns ja im Kader.
Unser Kader. Aber offiziell ist das Gindorf im Kader. Ich habe dir nicht im Kader geholt, aber. Offensiv, wozu steht Gindorf in diesem Kader? Warum? Ja gut,
aber neben den Fähigkeiten von Gindorf reicht es einfach rein vom Fitnessstand nicht her, um in der Startelf zu stehen.
Also du hast Markus Mann jetzt auch beerdigt, Leitl hat den Fitnesszustand nicht hinbekommen,
Ziel. Nein. Okay, warte, vielleicht eine physiologische Sache.
André, Max hat gar nichts beerdigt.
Nee, Sekunde, ich will kurz was für Einwechselspieler in der zweiten Bundesliga oder allgemein im Profisport jetzt auf so einem hohen Niveau, ist es extrem schwer, regelmäßig dann in der Startelf zu spielen, weil du langsam durch Einsätze herangeführt werden musst. Problem bei Gindorf ist, er spielt in der dritten Liga nicht, das heißt, er spielt keine 90 Minuten und er spielt in der zweiten Bundesliga maximal 20 Minuten. Das heißt, das ist extrem anstrengend und anspruchsvoll, allein 45 Minuten schon zu spielen, wenn du das die letzten 6 Monate nicht getan hast.
Max, du hast doch recht. Ich bin doch voll bei dir. Mein Problem ist ja nur, wir beide sehen ja, dass der Kader in der Breite durchaus
Jetzt kommt er wieder.
Ja, nur, ich sage, gegen Ulm müssen wir möglichst offensiv aufstellen und möglichst kreativ offensiv aufstellen. Wenn wir
Du bist sehr kreativ.
Aber wenn wir sagen, dass Gindorf nicht beim Spiel gegen Ulm einen Platz hat, dann brauchen wir den nicht im Kader. Dann schmeißt den raus und dann können wir hier
einen
Wirl holen.
Ja, aber genau ein Gegner wie Ulm kommt ja über Zweikämpfe, Intensität, Fitnesslevel. Das sind ja Leute aus der dritten Liga und da ist ja Kampf vor spielerische Qualität.
Ja, aber warte, Max, das stimmt ja nicht, was André da sagt. Ja, also das ist ja nicht wahr, dass dann ein Gindorf keinen Platz mehr im Kader hat und so. Das stimmt ja alles nicht.
Aber gegen wen und wann soll der denn dann spielen?
Ja, scheinbar ja gar nicht.
Genau.
Er sollte in der dritten Liga spielen.
Genau, aktuell das sollte er. Und auch unser Trainer hat heute auf der PK gesagt, dass sogar Ben Westermeier aus der U23 den Kader auffüllen wird, damit wir eben mit einem vollen Kader gegen Ulm spielen werden. Und wie gesagt, also Dorik hat eine Startelf-Garantie, also egal, was André da sagt, und da kann er zehnmal sagen, dass dem spielen wird, aber trotzdem hat unser Trainer Dorik bereits am Dienstag eine Startelf-Garantie
aufgestellt.
Ja, aber, ja, okay, gut, okay, fair enough, hast recht, hast du ihn auch aufgestellt, stimmt. Und unser Trainer hat heute auf der PK nicht gesagt, wo er spielen wird. Okay, da hast du recht. Ja, also, aber allein, dass Ben Westermeier im Kader sein wird, zeigt, was wir für ein Dilemma haben. Und ich bin immer noch der Meinung, also Kolja Uden hat übrigens, also ich weiß nicht, wer das Spiel gesehen hat, letzte Woche unserer U23 gegen Dortmund 2. Wir haben 2-0 gewonnen. Das war ein bisschen glücklich auch, das muss man ganz ehrlich sagen. Dortmund 2 war spielerisch stärker. Dann eine frühe rote Karte, ein Elfmeter für uns und dann am Ende noch ein spätes Tor. Nichtsdestotrotz haben wir wirklich auch, wir haben einen guten Torhüter, Toni Stahl, und mit einer guten Defensive, überraschend übrigens für ein Ständel-Team, möchte ich ganz ehrlich sagen, den Grundstein für diesen Erfolg gelegt. Und von daher, also es scheint ja zu funktionieren, dass unsere Jungs hochgezogen werden. Es funktioniert übrigens besser von unten nach oben. Also wenn ich höre, dass Lukas Wallner jetzt fester Bestandteil ist, Ben Westermeier jetzt auch fester Bestandteil ist und irgendwie geht es aber nicht von oben nach unten, weil ich glaube, Kolja Uden, gut, im letzten Spiel hat er von Beginn an gespielt bei der U23, aber auch ein Lars Gindorf, der braucht Spielpraxis, Max hat es gerade erklärt, der kann nicht aus der kalten Hose mal eben hinter den Spitzen der Kreative sein, das geht nicht. Da fehlt ihm die Matchfitness und da braucht er einfach Spielpraxis in der U23. Das passiert aber nicht. Das passiert nicht. Das müssen wir ganz klar sagen. Gut, aber sei es drum. Ich bin dann, wie gesagt, eher bei Max in der Startaufstellung. Ich würde dann tatsächlich auch genauso aufstellen wie Max. Also ich schließe mich wieder dem Schlauen an, wie schon bei Alex Kiene, wo ich mich habe feiern lassen dafür, dass in Gang kam, der Stoßstürmer sein muss. Ja, es war nur nachgeplappert. Wie heute auch. So, also kommen wir zurück zum Ergebnis. André, egal ob dein Dovic dann vorne spielt oder hinten spielt und ob du Gindorf in der Startelf hast oder nicht, was ist das Ergebnis am Ende des Spiels?
Würde er so aufstehen wie ich, ein lockeres 4-1, so wird ein knappes 1-0.
Ja, wir wissen ja noch gar nicht, wie er aufstellt. Also
deswegen sage ich ja, wir gewinnen auf jeden Fall, aber würde er so schön aufstehen wie ich, offensiv, mit Mut, das Publikum mitnehmen von der ersten Minute an.
Die 25.000. Ein
Kind, der zeigt,
die 25.000.
Ein
die
Objekt, 25.000. Der vorne wirbelt, dann gewinnen wir 4-1. Macht er nicht, weil er ja so wie ihr da irgendwelchen Quatsch anstellt. Okay, gut. Wunderbärchen, also nur 1-0.
Also 1-0. 25.000 Zuschauer übrigens werden erwartet. Schlechteste
das ist auch
Kulisse, echt traurig. Schlechteste Kulisse in der ganzen Saison, ja.
Das ist auch wirklich traurig, zumal man ja wirklich rein theoretisch zumindest von den Punkten her hier oben dran ist. Aber es zeigt eben auch, dass kein Vertrauen da ist und dass in den letzten Spielen die Mannschaft nicht
den Funken nicht.
Hat überspielt. Ja, ist.
Weiß ich nicht. Okay.
Ja, was ja, denn? Ist so.
Ja, aber Fans, ja. Also es ist, so gehen Fans halt. Wenn es nicht gut läuft, dann kommen halt die Fans, die
richtig
weiter weg. Da bin ich übrigens ganz anderer Meinung. Fans kommen trotzdem, aber Zuschauer kommen.
Ach so, ja gut, okay, sorry. Dann in der
Ausnahme. Aber dann kriege ich jetzt einen Shitstorm, dass ich diesen Zuschauern, die nicht kommen, den Fan-Status abspreche. Aber das mache ich jetzt einfach mal.
So, Tobi, wo bist du eigentlich an dem Tag?
Also André hat 1-0 getippt.
Ich bin im Stadion übrigens, André. Ich bin im Stadion.
Ja, N13. Du bist ja auch Fan und nicht wie Tobi Zuschauer.
N13, was ist los? Ich bin jetzt bis zum Ende der Saison in den 13. Willst du Reihe und Platz wissen? Sag ich dir, André. Sag ich dir. Willst du wissen?
Halt doch mal den QR-Code in die Kamera.
Nee, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Aber N13 auf jeden Fall. So, so wie Max übrigens, der ist ja auch N13. Da werden wir uns sicherlich sehen. Wie auch immer. N14, okay, ja, schade. André, also hat 1-0 getippt. Max, was tippst du?
Ja, leider hat mir André, wie Alex letzte Woche, meinen Tipp geklaut. Und ich gehe auch mit
1-0. Mach ihn trotzdem, komm.
Weil wir kassieren kein Tor, aber wir werden jetzt auch keinen überragenden Fußball spielen. Aber es wird reichen. Also es wird auf jeden Fall reichen, weil Ulm ist
also ein
Kandidat.
Gut. Ja. Ich glaube daran, dass wir 5-0 gewinnen. Ist wieder mal ein beliebter 5-0-Tipp. Ja, und wir zerstören einfach den SV Ulm und setzen uns da fest in der Spitzengruppe.
Okay, dann frage ich da, wer macht die Tore?
sag ich dir. Das erste Tor ist nach einer Ecke für uns. Phil Neumann mit dem Kopf. Ja, 8. Minute, um genau zu sein. In der 28. Minute ist es ein Fernschuss aus 21 Metern von Enzo Leopold. In der 38. Minute Freistoßflanke aus dem Halbfeld, auch von Leopold. Kopfball Neumann. Ja. Das 4:0 ist dann Jessica Ngankam, weil Ulm macht auf, ja. Und wir kontern. Ein schöner Steilpass von Fabian Kunze. Jessica nimmt den Ball auf, umkurvt den Torhüter und macht das 4:0. Und das 5:0 schießt dann Lars Gindorf, der eingewechselt wird. Da bin ich bei André, wird eingewechselt. Auch ein Konter. Schöner Ball von Marcel Halstenberg in den Lauf von Lars Gindorf, der aus 24 Metern überlegt über den Torhüter abschließt.
Mit diesem 5:0 oder auch unseren anderen Siegtipps würden wir natürlich wieder ganz, ganz dick oben drin stehen. Und naja, da muss ich sagen, ich würde mich so drüber freuen, aber tatsächlich diesen Reifeschritt wage ich nach den letzten Spielen ein bisschen zu bezweifeln. Ich bin super gespannt, ob die Mannschaft den geht und uns wirklich nochmal wirklich an dem Punkt Hoffnung schenkt. Würden wir da nicht punkten, wird es zappenduster.
Ja, aber Max wollte mich ja nur locken. Deswegen habe ich da jetzt
ja irgendwelche aber Geschichten. Aber eine Sache hat mir gefehlt, dann fehlen Rochelt immer noch 12 von 12 prognostizierten Scorern.
Ja, habe ich das. Holst du mich so wieder. Ja, aber Yannick bleibt ja auch in der Rückrunde. Ja, da geht er steil. Ja, da geht er steil. Also in dem Spiel noch nicht. In dem Spiel noch nicht. Yannick wird dann in Fürth 3 Scorerpunkte haben. Und welche, das erzähle ich euch dann in der Sendung nach dem Sieg gegen Ulm und vor dem Auswärtssieg gegen die von André selbst erklärte Thekentruppe. So, aber dann bleiben wir dabei. Wir glauben alle zumindest mal an einen Erfolg von Hannover 96. Das ist gut. Und das ist auch bitter nötig, wenn wir da oben dran bleiben wollen. Es bringt uns unserem Ziel, also meinem Ziel, den Trainer auszutauschen, nicht näher. Aber was haben wir gesagt? Wenn der Trainer Erfolg hat, dann ist es egal. Dann muss er auch nicht ausgetauscht werden. Von daher gönnen wir ihm den Erfolg, gönnen wir uns einen Heimsieg, freuen wir uns auf ein schönes Erlebnis vor 25.000 Zuschauenden im Niedersachsenstadion. Man muss aber ehrlicherweise sagen, es sind auch nur 360 aus Ulm mit dabei. Ja, also von daher, das relativiert so vieles. Die Nord ist voll, das kann ich sagen. Und das reicht ja im Zweifel auch. So, und denkt immer daran, 96 Allee. Und bis bald.
Aber wir sind noch nicht ganz am Ende, denn ich möchte euch noch auf einen Spendenaufruf hinweisen. Und zwar spenden wir für die Obdachlosenhilfe Hannover e.V. Wie machen wir das? Mit Geldspenden am Samstag im Heimspiel gegen den SSV Ulm im Nordbereich des Niedersachsenstadions. Oder aber auch wir nehmen gerne Sachspenden an. Winterjacken, Mützen, Schals, alles was es im Winter braucht, um warm und kuschelig zu sein. Und das nehmen wir an am Donnerstag 12.12. und Dienstag 17.12. jeweils zwischen 17 und 20 Uhr im Fanprojekt in der Herrenstraße.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.